Ja, frohe Pfingsten und ganz herzlichen Dank, dass ihr heute zur Kirche gekommen seid an diesem Pfingstfest. Pfingsten ist ja so ein bisschen das unbekannte Fest, glaube ich. Also für mich war früher immer nur, da ist frei, also ein Tag später. Aber wer hier schon ein bisschen länger kommt, weiß, Pfingsten, das kommt von dem griechischen Wort Pentekoste und bedeutet 50. Tag. Und das ist der 50. Tag nach Ostern. Damals war das der 50. Tag nach dem Passafest, wo Jesus ja gekreuzigt wurde. Und Pfingsten war dann jetzt vor 2000 Jahren als christliches Fest noch nicht bekannt, aber es ist dann draus geworden später die Geburtsstunde der christlichen Kirche. Warum? Weil an Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen wurde und die Jünger quasi zusammengeschlossen hat zu einer Gemeinschaft, zu einer Gemeinde und eben zu der christlichen Kirche. Und die hat sich dann von Jerusalem ausgehend in der ganzen Welt verbreitet. Und wir sind heute eine Folge dieses Pfingstfestes. Das ist doch super, ne? Und ich möchte heute über ein ganz bestimmtes Wirken des Heiligen Geistes sprechen, das Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und das Thema lautet, der Heilige Geist bringt Freiheit. Und das basiere ich auf folgendem Bibelvers. Da heißt es nämlich in 2. Korinther 3, Verse 17 bis 18, der Herr aber ist der Geist und wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Ich komme ja aus einem plattdeutschen Elternhaus. Das heißt, meine Eltern sprechen Plattdeutsch und da ist mir irgendwann mal aufgefallen, also ihr kennt ja diese Parallelen zwischen Plattdeutsch und Englisch, ne? Also Plattdeutsch dör heißt Englisch door, also Tür. Und ich weiß noch, dass mir öfters mal in Erinnerung geblieben ist, wenn meine Eltern irgendwelche Kinder erlebt haben, die sehr selbstbewusst waren, die gesprochen haben, die nicht verschüchtert in der Ecke saßen, die aktiv waren oder so, dann weiß ich noch, dann sagten die so, hey, ist so free, ne? He is so free. Er ist so frei. Na? Also als was Positives. Wenn ein Mensch frei ist, in sich, aus sich heraus, dann ist das was Tolles. Und das Gegenteil wäre natürlich gebunden sein, eingeengt sein, nicht frei sein, begrenzt sein, eingeschränkt sein. Und wenn wir dann jetzt mal in unser Leben gucken, dann haben wir doch alle irgendwo Bereiche in unserem Leben, wo wir uns nicht, sag ich mal, so frei fühlen, oder? Wir haben Ängste, Unsicherheiten, Selbstzweifel, Menschenfurcht, Süchte, Krankheiten, Sünde, Gebundenheiten, Gesetzlichkeit Gott gegenüber. Das sind alles Dinge, die uns unfrei machen. Und ich weiß noch, wie Manuela mal erzählt hat, dass sie früher unter Flugangst gelitten hat und als sie die dann mal irgendwie überwunden hat und dann im Hotel irgendwo auf irgendeiner Urlaubsinsel war und aus dem Hotelzimmer guckte und dachte, und das habe ich jahrelang verpasst, weil diese Flugangst mich eingeengt hat. Ja? Ich weiß nicht, ob du schon mal mit Menschen zu tun hattest, die unter Jähzorn leiden. Muss man ja sagen, in dem Moment, wo die richtig sauer werden, da sind die ja sauer auf andere. Aber danach, wenn sie das dann alles rausgelassen haben, dann sind das die unglücklichsten Menschen überhaupt, die leiden unter ihrem Jähzorn. Die sind unfrei im Grunde genommen. Die sind nicht, man denkt, der sagt frei, was er auf der Seele hat. Nee, nee, die sind eingeengt. Und wir hatten ja vor ein paar Wochen das Thema, bewahre dein Herz vor Pornografie. Darin gebunden zu sein, ist kein Vergnügen. Und jetzt bietet ja, sagen wir mal, die Welt viele Möglichkeiten an, wie wir unsere Einengung, das Nicht-Frei-Sein überwinden. Es gibt Life-Coaching-Seminare, es gibt Therapien, ja, es gibt Medikamente, es gibt, wenn wir jetzt auf Gesetzlichkeit gehen, liberale Theologie, die meint, dass man an Gott irgendwie näher kommt, wenn man da eingeengt ist irgendwie. Und manches davon ist sicherlich auch gut. Aber was ich heute empfehle, ist der Heilige Geist. Denn der Heilige Geist bringt Freiheit. Dafür ist er auch gekommen. Und die Freiheit beginnt wie immer in allem im Bereich der Gottesbeziehung. Denn wir sehen auf der nächsten Folie, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Das heißt, da ist nichts zwischen uns und Gott selbst. Und wer sich mal schon mal mit dieser Bibelstelle beschäftigt hat, der weiß, da geht es darum, aus dem Gesamtkontext, dass Paulus vergleicht, wie die Israeliten im Alten Testament getrennt waren von Gott, weil die Bedingung war, du musst alle Gebote einhalten, dann ist dir Gott irgendwie wohlgefällig. Das könnt ihr nachlesen, wenn ihr die Psalmen lest, wo David dann ganz stolz ist. Du hast mir vergolten nach meiner Rechtschaffenheit. Ja, wem segnest du her, der alles richtig macht? Und das ist ihm anscheinend auch ein paar Mal gelungen, aber oft ist es ihm auch nicht gelungen. Und die Israeliten wussten eigentlich, da ist eine Trennung zwischen ihnen und Gott. Und die versuchen sie zu überwinden durch das Halten der Gebote. Und dann ist die große Sensation gekommen. Gott sagt, das schafft ihr sowieso nicht. Ich komme auf die Erde in Form meines Sohnes. Der wird für alle eure Vergehungen sterben. Der wird euch erlösen. Und dann seid ihr mir so nahe, dass ich sogar in euch komme. Und im Alten Testament hieß es, da ist ein Schleier auf dem Herzen der gläubigen Israeliten. Dieser Schleier wird weggenommen und jetzt könnt ihr mich sehen von Angesicht zu Angesicht. Das ist die herrliche Botschaft des Evangeliums, Gott ganz persönlich kennenzulernen. Und deswegen haben wir jetzt auch direkten Zugang zum Heiligen Geist. Der ist nicht nur um uns, wenn wir uns zu Jesus bekehrt haben, wenn wir das angenommen haben für uns persönlich, die Vergebung der Sünden. Und dann kommt nämlich Gott durch den Heiligen Geist in unser Herz. Und wenn er da drin ist, dann fängt er vom ersten Tag an, dass er uns Freiheit bringen will. Andere Sachen auch, aber er will uns Freiheit bringen. Und das ist heute der Schwerpunkt. Und zwar, das habe ich mal gelernt, durch die Predigten von Joel Osteen, der hat immer gesagt, Gott möchte dich zu der Person machen, die er ursprünglich eigentlich gedacht hat. Wir alle sind auf die Welt gekommen, von Gott gewollt, durch welche Umstände auch immer. Alle Menschen, die auf die Welt kommen, sind von Gott gewollt. Und Gott hat einen Lebensplan, hat eine Lebensberufung. Und es ist eigentlich wunderbar gedacht. Das Problem ist nur, wir werden in eine Welt hineingeboren, die unter der Herrschaft der Sünde und des Teufels ist. Und so laufen wir fröhlich vergnügt wie über so eine große Wiese durchs Leben, als Kinder zum Beispiel. Und auf einmal kriegen wir so einen Bodycheck von nebenan. Da haut uns einer voll um. Das erste Mal werden wir verletzt von einem Kind aus dem Kindergarten. Oder die Eltern, denen rutschen die Hände aus oder sonst was. Wir werden gedemütigt, wir werden verletzt. Wir gucken in den Spiegel und da kommt ein Gedanke, du bist ja zu dick, du bist ja zu dünn, du bist ja dieses und jenes. Und so werden wir alle im Laufe unseres Lebens irgendwie verletzt. Wir werden unfrei und sind eben nicht mehr die Person, die Gott sich ursprünglich gedacht hat. Und wenn Jesus aber in dein Leben kommt, der Heilige Geist, will er dir Freiheit bringen, zu der Person zumindest in die Richtung zu gehen, wie er sie sich ursprünglich gedacht hat. Und das Problem liegt darin, dass wir alle im Laufe des Lebens anfangen, irgendwelche Lügen über uns und das Leben und Gott zu glauben. Das sind klitzekleine Gedanken, das kannst du nicht, so siehst du nicht aus, das bist du nicht, das magst du nicht, das willst du nicht, das wird nichts. Menschen kannst du nicht vertrauen, Männern kannst du nicht vertrauen, Frauen kannst du nicht vertrauen, was weiß ich, klitzekleine Gedanken, Lügen. Die werden zu Gefühlen und die fangen an, unser Leben zu bestimmen. Und das ist das, was uns unfrei macht. Und da möchte Gott uns eben durch Wahrheit rausholen. Und jetzt stell dir doch mal vor, wie dein Leben, auch meins natürlich, ohne Ängste wäre. Und damit meine ich nicht die positive Angst, dass man nicht auf die Herdplatte fest und zu schnell Auto fährt oder sowas, sondern diese Ängste, die einen so einengen. Stell mal vor, die wären nicht mehr da. Was wäre das für ein Leben, oder? Stell dir mal vor, du wärst frei, und auch ich, von Gewohnheitssünden und Süchten, ja, größere, kleinere Dinge, das wäre nicht mehr da. Das wäre weg. Stell dir vor, du wärst ein Mensch ohne Menschenfurcht. Das wäre doch Hammer, oder? Ich mache auch so ein bisschen Appetit, was es bedeutet, dass der Heilige Geist uns Freiheit bringen will. Und jetzt ist es so, dass wenn der Heilige Geist uns ins Freiheit führen will, dass das manchmal durchbruchartig geschieht, dass wir zack von irgendwas frei werden oder befreit werden. Aber oft ist es prozesshaft. Denn wir lesen auf der nächsten Folie, und wir werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist im Grunde genommen ein anderer Begriff wie, es wächst eine Frucht heran, es wächst etwas. Ja? Wie gesagt, manchmal ist das so, es ist im Grunde genommen wie bei körperlicher Heilung. Zack, mal ist ein Wunder da, mal ist es eine prozesshafte Heilung. Und so ist das auch, dass, wie wir in die Freiheit von Gott geführt werden. Deswegen gräm dich nicht. Natürlich habe ich hier gerade ein Bild gezeichnet. Ich meine, ein Mensch frei von Ängsten, den gibt es gar nicht. Ja? Absolut frei von Menschenfurcht. Na, da gibt es schon ein paar Menschen, ja. Aber das ist etwas, wo wir hinwachsen können, wo wir hin verwandelt werden durch den Heiligen Geist. Und das geschieht letztlich durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Denn es heißt auf der nächsten, oder steht das da noch, wir können ihn anschauen. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. So wie ein Verliebter vor dem Foto seiner Geliebten sitzt und er schaut sie einfach nur an. Ja? Und das ist dann einfach bewundern, aber in der Bibel ist es so, wenn du Gott anschaust, ist es so, als würdest du in die Sonne schauen. Also jetzt nicht im Sinne von rein, dann wissen wir, dann werden wir blind, aber wenn du so stehst, da sind jetzt die Strahler, dann bin ich im Schatten mit meinem Gesicht und wenn ich mich umdrehe und nach oben, dann kommt mein Gesicht ins Licht. Und das macht was, kennt ihr ja selbst, oh, herrlicher Sonnenstrahl, so kommt schon gute Laune auf und so. Und so ist es, wenn wir Gott anschauen. Ja, da bewundern wir nicht nur jemanden, sondern das hat eine Auswirkung auf uns. Und das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass wir irgendwelche Götzenbilder aufstellen, irgendwelche Ikonen oder sonst was und dann da irgendwelche Jesusstatuen uns angucken oder sowas. So, das ist damit nicht gemeint, sondern wir schauen Gott im Geist an. Ja? Das ist das, was die Bibel damit meint, dass wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen können und dass wir ihn anschauen können. Und die Frage ist, wie geschieht das? Wie hat man Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist? Das fängt damit an, dass man sich einmal Zeit für ihn nimmt. Weil natürlich können wir und sollen wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben, sagen wir mal so den ganzen Tag über. Ja, Paulus sagt ja, betet ohne Unterlass. Wie kann das gemeint sein? In Zungen beten, in Sprachen beten. Das, was die Jünger ja an Pfingsten empfangen haben, ist eine Möglichkeit. Aber dieses Verwandeltwerden, von dem ich jetzt spreche, glaube ich, geschieht maßgeblich dadurch, dass wir uns mehr Zeit für ihn nehmen. Und ich hatte da tatsächlich auch mal so eine Erkenntnis. Ich glaube, ich stand hier und guckte darüber. Auf jeden Fall hatte ich auf einmal die Erkenntnis, die Gottesbeziehung ist wie eine Ehebeziehung. Und weil ich mich da so gut auskenne, gebe ich euch da ein paar Tipps mit. Wieso lacht ihr denn? Ich meine die Gottesbeziehung. Weil ich mich mit der Gottesbeziehung auskenne, gebe ich euch da ein paar Tipps. Nein, aber es ist ja so, das wird ja in jeder Ehetherapie empfohlen, sie müssen einen Abend in der Woche zusammen haben, wo sie sich erzählen können. Ja, oder sie brauchen gemeinsame Zeiten, Mittag oder Kaffee trinken oder wie auch immer, Abendessen, Frühstück, wo man sich austauschen kann. Aber besonders, dass man längere Zeit miteinander verbringt. Das bedeutet, wenn man merkt, in der Ehe läuft es nicht so gut, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das ein Ehepaar ist, was sehr viel Zeit miteinander verbringt. Sondern dass es in der Regel so geworden ist, man ist so beschäftigt mit seinen eigenen Dingen, dass die Zeit nicht mehr da ist, sagt man sich so. Ja? Da wir haben einfach keine Zeit mehr füreinander. In der Regel wird es damit zu tun haben, dass man nicht mehr so viel Zeit miteinander hat. Das bedeutet also, wenn man jetzt wieder auf die Gottesbeziehung sich bezieht, wenn man möchte, dass die Gottesbeziehung gut ist und dass da dieses Verwandeltwerden da ist, dann muss man sich Zeit für Gott nehmen. Weil, das ist ja auch die Botschaft von Pfingsten, der Heilige Geist ist eine Person. Er ist nicht einfach nur ein Gefühl oder wie die Zeugen Jehovas lehren, einfach nur so eine Kraft Gottes, sondern er ist der Heilige Geist, der genauso Gott ist wie Jesus der Sohn und der Vater Gott sind. Und zusammen sind sie der dreieinige Gott, so wie H2O in drei Erscheinungsformen da sein kann, nämlich Wasser, Gas und eisförmig. Also so ist das auch mit Gott, und der Heilige Geist ist eine Person. Und wenn es heißt, der Heilige Geist wurde ausgegossen am Pfingsten, dann ist es gut, wenn man zu ihm eine Beziehung aufbaut, für die man sich eben auch Zeit nimmt. Das bedeutet, das ist ja sowieso das, was jedem Christen empfohlen wird, dass man am besten eine tägliche sogenannte stille Zeit hat. Aber jetzt möchte ich uns und euch herausfordern, wie wäre es, wenn ihr sagt, ja, das mit dem Freisein, das wäre schon auch, was ich noch bräuchte, wenn du dir noch eine extra Zeit nimmst. Und ich fange noch nicht an mit wöchentlich oder so, sondern mach es mal einmal. Sag mal zu deinem Ehepartner, heute Abend nehme ich mir ein bisschen Zeit für den Heiligen Geist. Was? Ich nehme mir heute Zeit, ich gehe heute ins Schlafzimmer und werde da eine Stunde, nur mal eine Stunde, eine Zeit mit dem Heiligen Geist verbringen. Was? Wir wollten doch Wetten, das gucken. Und du so, aber Wetten, das läuft doch schon lange nicht mehr. Ach so, ja, ja gut. Wenn dein Ehepartner auch gläubig ist, wird das bestimmt bei ihm auslösen. Okay, sie oder er geht jetzt eine Stunde ins Schlafzimmer, um Zeit mit dem Heiligen Geist zu verbringen. Und warum mache ich das nicht eigentlich? Warum mache ich das nicht eigentlich auch? Dann kommt natürlich so, ja, aber die Kinder und so weiter. Da gibt es einen Trick. Man setzt sich gegenseitig frei. Ich passe eine Stunde auf die Kinder auf, du bringst Zeit mit dem Heiligen Geist und dann machen wir das umgekehrt. Es gibt immer einen Weg. Wusstet ihr das? Es gibt immer einen Weg. So gut. Und jetzt kommt's. Wie verbringt man denn jetzt Zeit mit dem Heiligen Geist? Sagen wir mal, du nimmst dir, wir fangen mal mit einer halben Stunde an. Wir wollen ja uns nicht überfordern. Eine halbe Stunde. Da machst du eine Viertelstunde nur Lobpreis. Also du betest nicht für den Pastor und für die Bundesregierung, was du sonst immer machst, weil die haben es nötig. Also der Pastor und die Regierung. Sondern das machst du nicht, sondern du sagst, ich mache jetzt mal Viertelstunde Lobpreis. Ja, aber ich kann ja keine Gitarre spielen, so wie du. Ja, aber du hast ja ein Handy mit Lobpreismusik, mit Kopfhörer und so, dann beschwert sich noch nicht mal jemand. Und du gehst, du sitzt da oder gehst eine Viertelstunde in deinem Schlafzimmer auf und ab und hast Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Vielleicht hilft dir das auch, einfach nur solche sogenannte Soaking-Musik anzumachen, wie auch immer. Und jetzt sind wir ja bei dem Thema, der Heilige Geist will uns in die Freiheit führen. Und jetzt kommt was ganz Krasses. Und dann setzt du dich hin auf euer Bett oder das Sofa, das ihr da noch habt. Oder vielleicht darfst du sogar in dem Zimmer deines Teenagers sein, weil er ja natürlich auf der Piste ist. Also auf Missionseinsatz, meine ich. Also auf jeden Fall. Und dann sitzt du da, pass auf, und jetzt kommt's. Und du hast Soaking-Musik an oder auch nicht. Also ich kann das zum Beispiel nicht, interessanterweise. Ich kann nicht alleine mit Soaking-Musik zu Hause. Ich höre dann immer auf die Musik. Hier kann ich das super. Ich will damit nur dir sagen, du kannst es alles machen, wie du willst. Und dann setzt du dich hin, schließt deine Augen und sagst laut, Heiliger Geist, wo möchtest du mich in Freiheit führen? Und dann glaubst du, dass eine Antwort kommt. Weil wenn du bis jetzt der Predigt gefolgt bist und gesagt hast, das ist gut, ja, das glaube ich auch, der Heilige Geist will da, ja, der Heilige Geist will in Freiheit führen. Und du ihn dann fragst, wo möchtest du mich in Freiheit führen? Und er dann nicht antwortet. Dann war die Predigt bis jetzt, stimmt die nicht. Also du kannst nicht beides, kannst nicht sagen, das stimmt, der Heilige Geist will Freiheit führen, und dann redet er nicht. Natürlich redet er zu dir. Und das Krasse ist, es kann sein, dass er dir was ganz anderes zeigt, als du vielleicht gedacht hast. Aber mach das mal. Die Predigt ist so praktisch jetzt schon, ne? So, und dann sagt er dir, du bist eingeengt im Bereich, deinem Ehepartner Zuwendung zu geben. Das ist natürlich eine Antwort, die du nun gar nicht hören wolltest, aber kommt vielleicht. Und dann sagst du als nächstes, was hindert mich denn daran, dort in diesem Bereich in Freiheit zu kommen? Und dann kommt auf einmal, ja, weil dein Vater dir als Mädchen nie Zuwendung gegeben hat. Und das hat sich so bei dir tief eingebrannt. Das ist irgendwie so und das kann ich dann nicht sozusagen. Das hat sich die Lüge in dir festgebrannt, das kann ich nicht so gut. Weil das habe ich nicht gelernt von meinem Vater oder meiner Mutter, wie auch immer. Und nachdem du da eine Antwort bekommen hast, hast du noch eine dritte Frage. Ich hol das nochmal. Erste Frage, wo möchtest du mich in Freiheit führen? Zweitens, was hindert mich zurzeit daran, in dieser Freiheit zu sein? Und das dritte ist, was möchtest du mir stattdessen geben, Heiliger Geist? Und dann kommt ein Bild oder ein Wort, ich gebe dir Mut oder ich bin ja mit dir oder ich gebe dir eine Idee oder der Heilige Geist hat da viele Sachen, viele Ideen. Drei Fragen, drei Antworten. Und dann kommst du nach einer halben Stunde strahlend aus dem Schlafzimmer raus. Und dein Ehepartner sagt, so, du nimmst jetzt die Kinder, jetzt muss ich auch mal eine halbe Stunde rein, wenn man so strahlend aus einer Begegnung mit dem Heiligen Geist rauskommt. Steht, wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn und werden so verwandelt. Und so läuft das. Jetzt geht es natürlich weiter. Es kann natürlich sein, dass der Heilige Geist bei der ersten Frage, wo möchtest du mich in Freiheit führen, sagt, ja, das mit dem Jähzorn. Das ist natürlich, wenn jemand wirklich unter Jähzorn leidet, das kriegt natürlich jeder mit. Aber sagen wir mal, es ist jetzt nicht dieser krasse Jähzorn, wo jemand wirklich aus der Haut fährt, sondern dieses, sagen wir mal, stark ungehalten sein. Das, was die Ehestimmung immer so vermiest. Und dann merkst du, das ist richtiges, krasses Fehlverhalten. Das ist eigentlich das, was die Bibel Sünde nennt. Und dann hilft es, wenn du zu jemandem hingehst, einem anderen Christen, und sagst, pass mal auf, ich wollte bloß sagen, ich habe ein Problem damit, dass ich aus der Haut fahre oder ja immer sehr, sehr, sehr ungehalten bin, wenn die Sachen nicht laufen, wie ich das gerne hätte. Und meine Ehe beeinflusst das auch. Und ich wollte dir das mal sagen, dass das bei mir leider so ist. Da hatten wir ja bei der Heilungspredigt, dann heißt es, wenn wir einander unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er sie uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dann wird etwas freigesetzt. Das hat natürlich alles, was mit Süchten und so zu tun hat, das hatten wir ja auch. Das Geheimnis mit der Finsternis zu lüften, indem man sich einem Menschen offenbart und dort seine Sünden bekennt. Das ist so, so heilsam. Und das bedeutet, dass wir werden verwandelt von Angesicht zu Angesicht. Das geschieht nicht einfach so, nur dass wir, weil wir in eine Kirche gehen oder so, sondern da sind auch konkrete Schritte dabei. Wir werden nicht verwandelt durch ein Gefühl. Also wenn wir nur durch die Gefühle von Lobpreis verwandelt würden, dann wären wir ja wirklich alle schon Jesus gleich. Aber man kann in so eine Lobpreiszeit reingehen, sich total gut fühlen und nach Hause kommen und es hat sich nichts geändert. Sondern du bist einfach nur ermutigt worden. Ja, das ist auch super, deswegen machen wir das auch. Aber es sind noch ein paar Schritte mehr möglich, die ich hier gerade beschreibe. So, und wenn jetzt, und ich garantiere dir das, Gott wird zu dir reden, wenn du diese drei Fragen stellst und wenn du nichts bekommst, kommst du nächsten Sonntag zu mir und sagst, der hat nicht zu mir geredet. Okay? Und dann gucken wir mal, was ich dann sage. Nee, wir machen das so, dann kriegst du 5 € von mir. Gott hat mich gerade gechallenged. Wenn ich mich nicht traue, das zu sagen, dann glaube ich das ja selber nicht. So, pass auf. Und wenn du jetzt aber von Gott ein Reden bekommen hast, in irgendeine Richtung, dann heißt es eben aktiv werden. Das war jetzt schon ein Beispiel, dass man zu jemandem hingeht und sich offenbart. Aber wenn du zum Beispiel Gott sagt, du fragst Gott, wo bin ich noch nicht in Freiheit? Und dann kommt ein Gedanke wie, du bist immer noch voller Selbstanklage, was du wieder nicht geschafft hast im Alltag, wo du deine Kinder wieder nicht richtig und so weiter. Du bist immer voller Selbstanklage. Und sagst du, was willst du mir stattdessen geben? Und dann kommt auf einmal eine Bibelstelle, ne, dass Gott uns, zum Beispiel die Predigt vom letzten Mal, Gott, Jesus, unser Anwalt, ne, dass Jesus unser Fürsprecher ist. Wir sollen uns nicht anklagen, das ist der Teufel, der uns anklagt. Ja? dann gib dir eine Bibelstelle, dann ist es wichtig, dass wenn du rauskommst aus deinem Kämmerlein, das nicht sofort wieder vergisst, sondern dass du das aufschreibst und dass du das, diesen Gedanken oder diese Bibelstelle oder das, was Gott dir gegeben hat, dass du das aussprichst, dass du das am nächsten Morgen aussprichst und Gott hat zu mir geredet, ich bin wunderbar, ich bin angenommen, ich bin nicht mehr unter Verdammnis, was immer es ist, und du sprichst das dankbar aus. Ich sag dir eins, das wird dich durch den Tag verfolgen, wenn du das selber ausgesprochen hast. Also du musst da praktisch werden. Natürlich kann es sein, wenn Gott dir gesagt hat, hier, weil du immer deinen Arbeitskollegen so anmachst und wie auch immer, da bist du unfrei und so, dann kann es sein, dass du am nächsten Tag den anrufst. Ja? Oder vielleicht zeigt Gott dir, du hast mit Menschen zu tun, die nicht gut sind für deine seelische und geistliche Entwicklung. Und dass man dann sagt, okay, da werde ich mich jetzt von fernhalten oder von zurückziehen. Und natürlich kann es auch sein, dass Gott dir sagt, du bist unfrei darin, zu bekennen, dass du Christ bist, dass du an mich glaubst, dass du gestern im Gottesdienst warst. Du bist unfrei darin, das weiterzusagen. Dann ist es natürlich dran, in eine Situation reinzugehen, wo man das tun kann. Und da haben wir auch ein Beispiel in der Bibel für einen Durchbruch, das ist nämlich Petrus. Ja, der hat ja Jesus verleugnet, dreimal, haben wir neulich auch die Predigt drüber gehört. Jesus hat ihm dreimal vergeben, hat ihn wieder so ganz in den Stand eingesetzt, ein bisschen vollwertiger Jünger. Also er hat dadurch an den Tag gelegt, er ist nicht immer der Mutigste. Er hat oft geredet, ohne nachzudenken und so, das schon. Aber in bestimmten Situationen war er dann eben auch feige. Und jetzt kommt das Pfingstfest, der Heilige Geist kommt auf ihn, er wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann heißt es, da stand Petrus auf und hält eine Predigt. Der hat einen Durchbruch erlebt, was die Überwindung von Menschenfurcht angeht. Weil er, da heißt es wirklich, er stand auf. Das heißt, er hat was getan und wurde dadurch freigesetzt und wurde dadurch einer der größten Apostel eben. Und das Schöne ist, das dürfen wir auch erleben. Denn wir lesen in Apostelgeschichte 4, Vers 31, da beten die zu Gott hier, gib uns Mut und so, ne, wir wollen nicht innerlich gefangen sein, dass wir das Wort nicht weiter sagen. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Das bedeutet, sie wurden da schlagartig freigesetzt, das mutig zu tun. Und das ist ja nicht wie heute, wo Leute vielleicht sagen, du hast ja nicht alle oder so, sondern das waren Zeiten, wo man auch umgebracht werden konnte für seinen Glauben. Nur mal zur Erinnerung, wir reden hier von einer anderen Zeit. Und ich habe das schon mal erzählt, als wir das erste Mal einen Straßeneinsatz gemacht haben, sind wir, mit drei Leuten waren wir sind extra nach Osterholz-Scharmbeck gefahren, weil wir wollten niemanden treffen, den wir kennen. Und dann sind wir da, also ich jetzt auch, ne? Ich komme ja noch nicht mal ursprünglich von hier, aber und dann sind wir da um den Supermarkt da immer so rumgeschlichen so und dann so, oh nee und so noch nicht, nee und so, oh ich mache das nicht. Also ich war voller Menschenfurcht und irgendwann haben wir uns dann getraut, das einmal gemacht und das war im Grunde genommen so wie vom 3-Meter-Brett springen. Wer von euch traut sich vom 3-Meter-Brett zu springen? Ich nicht. Aber die Leute, die sich das trauen, die machen das. Die haben sich ja auch irgendwie überwunden und dann machen sie es wieder und machen sie es wieder und machen sie es wieder. Die haben da was, einen Durchbruch erlangt. Und so bei mir war das dann auf jeden Fall so, dass wir das dann in Lilienthal gemacht haben. Und ein zweites Mal und ein drittes Mal. Und ich kann wirklich bezeugen, dass das bei mir nicht mehr da ist. Ich spreche auch nicht jeden an, das will ich jetzt hier auch der Wahrheit zuliebe sagen. Und es ist auch schon vorgekommen, dass ich zu Christina dann sagte, so, nee, den kenne ich aus dem Fitnessstudio. So, also will mich hier nicht mutiger darstellen, als ich bin. Aber grundsätzlich ist es, dass wir, wenn wir draußen sind, jeden Samstag 5 bis 6 Gespräche haben und die Leute sich, wie gesagt, erzählen wir auch immer wieder, dass sie sich bedanken und wir können teilweise für die beten. Und das war ein Durchbruch, ja, und das will Gott dir auch schenken. Und damit meine ich nicht, dass du mit auf die Straße musst, aber es geht darum, dass du kannst kleine Dinge machen. Du kannst dich zum Beispiel trauen, eine Werbung für diesen Gottesdienst in deinen WhatsApp-Status zu packen. Dann sehen das nämlich alle deine Arbeitskollegen oder Nachbarn. Mir ist nochmal klar geworden, was unsere Jugendlichen machen. Die stellen sich ja auf Social Media, auf Instagram hin und sie sagen nicht immer was über Jesus, aber sie machen deutlich, ich gehöre zu Connect, das ist die Jugendarbeit der Oasiskirche und das wird online gestellt und das kann jeder sehen, der auf diese Instagram-Seite geht und vor allen Dingen können das alle deren Freunde in der Schule und sonst wie sehen. Und am nächsten Tag gehen die ganz normal zur Schule. Und der Teufel ist da, bist du bescheuert, du hast gestern Abend deutlich bekannt, dass du auch zu dieser Sekte da gehörst und so. Ja? Übrigens mal nebenbei, falls dich mal jemand anspricht, ist das eine Sekte oder ihr seid doch eine Sekte, dann sagst du einfach, sag du mir, was eine Sekte ist und dann sag ich dir, ob ich in einer bin. Und dann wissen die Leute nämlich schon gar nicht mehr, was sie sagen sollen. Die wissen auch gar nicht, was eine Sekte ist. Das wird einfach nur als diffamierendes Wort einfach gebraucht. Aber was christlich ist und nicht christlich ist und so weiter, das wissen die doch gar nicht. Also nebenbei, nur für euch nochmals, also nach meiner Definition sind das zwei Sachen. Entweder ist eine Sekte etwas, was von der normalen Mainstream-Lehre des Christentums weggeht, also apostolisches Glaubensbekenntnis, die Bibel als Wort Gottes und so weiter, ne? Zeugen Jehovas, Mormonen und so weiter, das ist eine Definition für eine Sekte. Und das passt nun mal überhaupt gar nicht auf uns. Und das Zweite ist, es gibt ja auch nicht-christliche Sekten, wo es in der Regel darum geht, dass man in einer Gruppe wie gefangen ist, am besten noch mit einem Sektenführer, wo Hörigkeit da ist und man unterdrückt wird, wenn man austreten will und all diese Sachen und so. Und das trifft hier auch nicht zu, weil ich sage immer, also wenn du gehst, schreib wenigstens zum Abschied noch eine E-Mail. So, ja? Also das wäre ja nicht passend, das über uns zu sagen. Also von daher passt es nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich das gesagt habe, vielleicht hilft dir das. Ich wollte damit nur sagen, man kann ja kleine Schritte auch erstmal gehen, dort mutiger zu werden und dort in eine Freiheit zu kommen. So, und jetzt möchte ich nochmal durch eine andere Bibelstelle betonen, dass das stimmt, was ich hier die ganze Zeit predige, dass Jesus, dass der Heilige Geist in die Freiheit führen will, nochmal durch eine andere Bibelstelle, Lukas 4, Vers 18. Da sagt Jesus zu Beginn seines Dienstes, der Geist des Herrn, also der Heilige Geist, ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt und den Armen die gute Botschaft zu verkündigen, also das Evangelium. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, dass sie sehend werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden. Das ist der Dienst des Heiligen Geistes durch Jesus Christus damals gewesen. Und jetzt kommt das Krasse, so wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Heute will der Heilige Geist durch uns diese Freiheit bringen, weil jetzt kommt dieser andere Aspekt. Der Heilige Geist will uns Freiheit bringen. Das habe ich jetzt erklärt, wie man da ansatzweise reinkommen kann. Und dann will der Heilige Geist durch uns Freiheit bringen. Und ich hatte noch im Lobpreis hatte ich so ein Bild, da habe ich gesehen, wie jemand so ein Taubenzüchter quasi hat da so seinen Kasten da aufgemacht und dann flogen die ganzen Brieftauben, kennt ihr noch, ne? Flogen da alle raus. Und da habe ich Gott gefragt, was das eben bedeutet. Naja, der Heilige Geist lebt ja in uns und im Grunde genommen sendet Gott uns aus wie Brieftauben mit dem Heiligen Geist. Und was für eine Nachricht haben wir wohl? Das Evangelium. Und wir flattern durch die Gegend und erzählen allen, dass Jesus Christus den Weg zu Gott freigemacht hat, sodass wir Gott persönlich kennenlernen können. Und das wiederum soll dann die Menschen frei machen von den Dingen, die ich vorher aufgezählt habe, unter denen wir vielleicht noch leiden. Das heißt, er will dir Freiheit bringen und mir auch, aber er will es auch durch dich den anderen bringen. Und das ist der eigentliche Sinn von Pfingsten, weil Jesus hat nämlich gesagt zu seinen Jüngern vor Pfingsten, als sie fragten, wann wirst du jetzt hier das Reich aufrichten und so, das geht euch nichts an, sagt er, ihr wartet da in Jerusalem und dann wird die Kraft auf euch kommen und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem bis an das Ende der Welt. Das ist der eigentliche Sinn vom Pfingsten, dass die Freiheit, die Jesus bringt, anderen gebracht wird. Das heißt, der Heilige Geist will Freiheit bringen, durch dich, für dich. Es ist einfach herrlich. Genau. Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Deswegen, jetzt stellt euch mal vor, wir würden alle sagen, ich glaube, ich brauche mal ein bisschen mehr Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Was würde dann wohl passieren? Und du stellst ihm noch diese drei Fragen. Ich wiederhole die nochmal. Wo möchtest du mich in die Freiheit führen? Was hindert mich bis jetzt daran? Und was willst du mir stattdessen geben, was mich vorher in Lüge gehalten hat? Diese drei Fragen. Behalten, ne? 30 Minuten, 15 Minuten Lobpreis, 15 Minuten Fragen stellen, rauskommen, aufschreiben, anrufen. Frau, du darfst rein, der Nächste bitte morgens, nächsten Tag gleich weitererzählen und so. Also sind wir doch veränderte Menschen, wenn wir das alle machen würden, oder? Schön, das ist so schön, dass wir uns verstehen. Okay, und jetzt möchte ich das nochmal praktischer machen. Ich möchte jetzt erstmal, dass wir das nächste Lied spielen und dann möchte ich einen Aufruf machen, dass du äußerlich ausdrücken darfst, dass du innerlich empfangen möchtest, nämlich, dass wir hier nach vorne kommen und uns vom Heiligen Geist berühren lassen. Das ist der Anfang dann von einer Berührung, die weitergehen soll in deinen Alltag. Amen. Okay. Ja, ich möchte unsere Beter mal nach vorne bitten, dass die sich hier aufstellen und ich möchte jetzt jeden einladen, der sagt, ich möchte die Gemeinschaft, meine persönliche Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist neu vertiefen und ich möchte neu erfüllt werden. Dann kommt jetzt einfach hier nach vorne und wir werden einfach zu euch hingehen und einfach euch die Hände auflegen, um einfach für eine neue Erfüllung zu beten, damit du dieses Führung in die Freiheit des Heiligen Geistes einfach neu erleben kannst. Also kommt gerne nach vorne und wir möchten gerne für euch beten. Ja, Heiliger Geist, wir danken dir für deine Gegenwart, die mit uns geht, Herr. Wenn wir diese Woche gehen und danke, dass du uns gebrauchen möchtest, Herr. Halleluja. Ja, und ich lade euch ein, wenn ihr auch noch andere Anliegen habt, hier nach vorne zu kommen und zu beten, euch für euch beten zu lassen. Die sind ja noch weiterhin da für euch da. Ansonsten gerne noch unten zu bleiben, Gemeinschaftsraum und übermorgen werden wir uns um 6 wieder treffen, um für uns, für unsere Kirche und darüber hinaus zu beten. Auch da bist du herzlich eingeladen zu Let's Pray. Da beten wir dann, dass nicht nur wir hier Freiheit erleben, sondern andere Menschen auch. Ja, Vater, und ich danke dir jetzt für diesen Gottesdienst. Danke, Herr, für die Begegnung mit dir. Danke, dass du zu uns gesprochen hast und danke, dass du jetzt mit uns gehst, Herr. Amen.